Ich bin Clara und wir reden heute ein bisschen über den Venture Capital Bereich. Deswegen haben wir heute den Philipp da.
Moin.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Er hat selber schon seit Anfang seiner Karriere im Venture Capital Bereich gearbeitet, hat seinen eigenen Fund gegründet und erzählt uns heute ein bisschen über seinen Werdegang. Herzlich willkommen.
Danke dir.
Vielleicht magst du ja mal ein paar Sätze über dich selber sagen, wer du so bist, was du so machst.
Ja, Philipp Schröder, Hamburger Jung, 51 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Mein ältester Sohn hat auch gerade Abi gemacht. Du bist schon einen kleinen Schritt weiter da. Ja, wie du schon bereits erwähnt hast, schon sehr lange im Venture Capital Bereich unterwegs. Und ich weiß nicht, vielleicht für die Leute soll ich einmal erklären, was Venture Capital ist. Sagt nicht jedem was?
Ja, sehr gerne. Einfach mal grob, was ist es? Was macht man da?
Ja, also auf Deutsch heißt das Wagniskapital oder Risikokapital. Und dabei, man könnte es vielleicht so erklären, du kennst ja Snapchat, Facebook oder Meta heißt es jetzt mittlerweile, TikTok etc. Das sind alles Unternehmen, Amazon, Apple, Microsoft, sind alles Unternehmen, die mal angefangen haben, da hatten Leute, Gründer, eine sehr gute Idee und sind zu Banken gegangen und Banken geben denen kein Geld, weil das viel zu riskant ist. Und dann gibt es Investoren, die von sehr vermögenden Leuten Geld einsammeln und so Fonds aufsetzen. Und mit dem Geld in solche Firmen investieren. All diese Firmen, die ich jetzt genannt habe, also alles, was ihr auf euren Handys eigentlich habt, wahrscheinlich sind 80-90% davon Venture Capital finanziert worden. Das heißt, das sind Geldgeber, die den Firmen Geld geben, um diese Firmen, diese Technologien weiterzuentwickeln, um die Firmen groß zu machen. Dann kriegen wir eine Beteiligung am Unternehmen und dann hoffen wir, dass die Firma natürlich später mehr Geld wert ist und man dadurch eine Rendite erzielen kann. Aber es ist also ganz klar abgegrenzt von Investments an der Börse, weil wir investieren sehr früh, wenn die Firmen vielleicht 25, 30, 40 Mitarbeiter haben.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall so ein bisschen mal zu verstehen, was das eigentlich ist, was man da so macht. Wie bist du denn da so reingekommen? Du hast ja in London studiert, international. Wie bist du da erstmal hingekommen? Warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, das war, ob das ein Zufall war. Ich denke immer, wenn Leute davon reden, ich hatte Glück oder es war Zufall, denke ich immer, das ist eine Art erzwungenes Glück oder erzwungener Zufall. Man unterhält sich mit vielen Leuten, man lernt viele kennen und dann ergeben sich halt bestimmte Situationen. Und mein Kumpel Christopher Pommerening, der ist mein ältester Freund und ich, wir kannten die Gründer von Autoscout. Das ist ja auch eine Firma, die vielleicht manchen Leuten bekannt ist, die so Gebrauchtwagen im Internet anbieten. Und die hatten sehr viele Ideen. Und dann haben die uns gefragt, wenn wir studiert haben, sag mal, könnt ihr vielleicht mal so Feasibility- oder Machbarkeitsstudien durchführen, um zu schauen, ob man andere Sachen noch entwickeln kann. Und Christopher hat für die eine Internationalisierungsstudie geschrieben für Autoscout, das auch danach in viele Länder gegangen ist. Und die wurden Venture Capital finanziert. Und dann habe ich mal den Venture Capital Investor kennengelernt. Early Bird ist auch einer der Urgesteine. Und der hat gesagt, ja, ich mache Venture Capital, ich investiere in Technologie-Startups. Und dachte ich, Mensch, das ist irgendwie total spannend. Dann hat er nur gesagt, du, eine Venture Capital-Ausbildung kostet 20 Millionen Mark. Das waren damals noch Mark. Und dachte ich, Gott, das ist aber teuer. Und ich habe später dann verstanden, wenn ich meine Fonds geraced habe und das Geld investiert habe, dass so eine Ausbildung viel Geld kostet, indem man auch in falsche Firmen investiert. Aber darüber kam ich letztendlich zu Venture Capital und dachte ich, gut, das müsste ich doch auch können. Habe dann mit 25 aber nicht direkt einen Venture Capital Fondsmanager gegründet, weil ich ja gar keine Erfahrung hatte, sondern wie dein Vater, also eine Corporate Finance Boutique, gegründet und nach Barcelona und London expandiert. Die war längst nicht so groß und erfolgreich wie Parkland Capital. Aber damit habe ich so die ersten 2, 3 Jahre so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt und danach habe ich dann einen Fonds geraced.
Ja, cool. Wie kam das dann irgendwie? Hast du Lust auf was Neues gehabt oder dann, wie kam der Switch dann?
Lust auf was Neues, das war eher notgedrungen. Also 99 fing die ganze Welt des Internets an. Und 2001 ist die Blase geplatzt, also es wurde alles sehr aufgebauscht, die Bewertungen waren sehr hoch, dann ist die Börse abgesackt. Und somit ist auch unser Geschäft irgendwie da niedergegangen. Und dann rief mich mein bester Freund Christopher an, der halt in Spanien war und da Autoscout aufgebaut hat. Also da schließt sich wieder der Kreis und meinte, hey, hier gibt's super viele gute Gründer, aber gar keine Venture Capital Fonds, wollen nicht einen Fonds raisen. Ich dachte, gut, bin 28 Jahre alt, ich habe 3 Jahre jetzt Corporate Finance selber gemacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und deswegen bin ich dann da runtergezogen nach Barcelona. Und dann haben wir da von vermögenden spanischen Familien Geld eingesammelt.
Ja, spannend. Ist ja auch irgendwie cool, auch mal in einem anderen Land dann zu leben bestimmt, oder? Also von London dann über Barcelona. Wie hat dir das gefallen? So?
Also sehr gut. Also London war natürlich schon mal toll, da zu studieren. Ne? Barcelona, Spanien ist natürlich nochmal was ganz anderes, obwohl man könnte auch sagen Barcelona und daneben dann Spanien, weil Barcelona ist halt in Katalonien, ist auch nochmal eine eigene Region für sich. Ich habe ja gehört, du studierst auch in Barcelona, das wirst du ja auch alles mitbekommen mit dem Katalan. Eine sehr stolze Region und das ja, war sehr spannend, da zu leben, die Kultur mitzuerleben. Also das ist natürlich alles, was auf der Welt, all diese Länder, all diese Kulturen, ja, es ist sehr bereichernd, da was zu erlernen und die Menschen kennenzulernen und zu wissen, wie sie denken und wie sie arbeiten.
Ja, und davor in London, wie war das in deinem Studium? War das auch, es war ja auch international. Hat dir das irgendwie geholfen, mit Leuten aus verschiedenen Ländern zusammen zu studieren?
Ja, definitiv. Also ich habe, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei diesen Executive-Programmen, beim MBA oder Master ist das, glaube ich, das Gleiche. Du lernst so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennen. Und das Gute ist auch, dass du in einer anderen Stadt bist und so viele internationale Menschen ohne ihre normale Clique da sind, ohne ihre Familie. Und das Bonding, also die eine Beziehung aufzubauen, klappt halt viel schneller. Und du baust viel schneller engere Beziehungen auf. Beziehungen, die für dein Leben lang wertvoll sind. Also ich bin mit ganz vielen Leuten aus dem Studium noch in Kontakt und die leben irgendwo auf der Welt verteilt und die kannst du alle besuchen. Und das ist fantastisch. Also das erstmal für mein Learning. Die andere Sache ist, das, was ich studiert hatte, das hat mich auch sehr vorangebracht in der Art und Weise, wie ich komplexe Probleme angehe. Also ich habe ganzheitliches Denken studiert, also Holistic Thinking. Das ist ein bisschen der Gegensatz zu analytischen Denken. Also Analytiker gehen ganz tief rein und dann verlieren sie manchmal ein bisschen den Überblick, warum die das eigentlich machen. Und die Holistiker gehen ein paar Schritte zurück und sagen, ich habe jetzt ein komplexes Problem. Was sind die ganzen Systeme? Wie agieren die miteinander? Wie ist die Umwelt? Wie agieren diese Systeme mit der Umwelt? Und wenn ich dann das Problem identifiziert habe, gehe ich tiefer rein. Dann werde ich auch analytisch. Ich dachte, es wäre für den Arsch gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich merke, wie ich wirklich dadurch ganz anders immer an Sachen rangehe und immer wieder zurückgehe und sage so, oh, ist das wirklich das Problem bei meiner Portfoliofirma oder ist es ehrlich gesagt ein anderes? Und das ist, ja, war ganz nützlich für mich.
Ja, das klingt ja echt sehr interessant, was du da irgendwie heute noch daraus gelernt hast, was dir heute noch hilft.
Ja.
Wie siehst du das denn jetzt aus heutiger Perspektive? Du hast jetzt ja selber gesagt, du hast einen Sohn, der jetzt gerade Abi gemacht hat. Mhm. Wie ist es da zu Hause irgendwie? Wie berätst du ihn mit dem Studium? Was sollte man studieren? Inland, Ausland?
Ja, er kam ehrlich gesagt bezüglich des Studiums, kam er selber, also er ist normalerweise nicht so eigeninitiativ, aber er kam damit an, dass er sagt, er möchte ein Stipendium, ein Sportstipendium in Amerika versuchte zu bekommen und da zu studieren. Ob er das jetzt machen wird wegen der Situation etc. in Amerika, ich weiß es noch nicht, ne? Und er muss ja auch Angebote bekommen, aber grundsätzlich habe ich ihm gesagt, er soll sich einfach mit vielen Leuten unterhalten, die unterschiedliche Jobs machen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Also das, was du jetzt gerade mit dem Podcast machst, um ein Gefühl dazu bekommen, was gibt es für Jobs, was machen die Leute, was mögen die an ihren Jobs, was bedeutet das, was braucht man dafür, bevor man, also Praktika kann man auch machen, aber dann ist man 3 Monate in einem Job. Das heißt, du kannst dann 3, 4 Praktika machen, dann weißt du vielleicht immer noch nicht, was es ist. Unterhalte dich mit noch sehr viel mehr Leuten. Und die andere Sache, in Zeiten von KI, glaube ich, ist auch wichtig, dass man ein gewisses interdisziplinäres Studium durchführt, weil doch viele Berufsgruppen möglicherweise in den nächsten 5 bis 7 Jahren disrupted werden von KI. Und dann glaube ich, ist es wichtig, dass man viele verschiedene Aspekte aus dem Wirtschaftswesen oder Psychologie etc. Erlernt hat, damit man auch ein bisschen agiler ist und vielleicht auch sehr viele unterschiedliche Jobs annehmen kann.
Ja, es sind ja auf jeden Fall spannende Zeiten, in denen wir da irgendwie leben.
Ja,
sehr viel Veränderung. Ja, genau. Also jetzt selber als jemand, der sich gerade entscheiden musste, das ist natürlich immer schwierig, wo man hingehen will. Aber es ist dann ja eben, wie du meintest, genau richtig, sich zu unterhalten. Mhm. Wie kam das denn dann bei dir? Hat dich da irgendwer inspiriert, da dein eigenes, auch was Eigenes aufzubauen? Also wie kam es da zu dieser Wunsch, sowas selber zu gründen? Ist ja auch nicht leicht.
Nee, das war hauptsächlich mein Kumpel Christopher. Also das ist der Typ, der sehr kreativ ist und immer wieder neue Ideen hat und auch sehr pushy ist. Und ich bin da eher derjenige auch in der Gründung gewesen, der langfristige Beziehung aufbaut. Gucken, Christopher zu bremsen, wenn er zu viele Ideen hatte. Wenn er eine neue Idee hatte, die war gut, dann dafür zu sorgen, dass die dann auch durchgezogen wird, weil er schon wieder neue Ideen hatte. Also da habe ich sehr stark von seinem Unternehmergeist profitiert. Ich würde jetzt mich selber eigentlich nicht so als richtigen Unternehmer bezeichnen, auch wenn ich ja die Firma gegründet habe und danach den anderen Fondsmanager. Also irgendwie bin ich schon Unternehmer, aber ich bin vielleicht nicht so der Typische.
Ja. Also kannst du das empfehlen, so im Team, dass man sich da gut ergänzen kann und so?
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man ein Team hat und dass sich das Team ergänzt. Also, dass man sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Der eine ist vielleicht der Kreativere, der andere ist vielleicht eher der Operational Excellence Partner, damit du die verschiedenen Facetten einer Unternehmensgründung abdecken kannst.
Ja, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen zurückkommen zu Venture Capital direkt. Was würdest du sagen, sollte man für Qualitäten, für Fähigkeiten haben, wenn man in den Bereich gehen will?
Also erstmal sollte man sehr neugierig sein. Und so wie ich, also ich bin jetzt Venture Capital Investor im Technologiebereich. Es gibt auch welche, die investieren nicht unbedingt in Technologie, sondern weiß ich, in andere Bereiche. Und vielleicht auch Technologie mögen und die Magie der Technologie interessant finden. Aber Neugierde ist eines der wichtigsten Sachen. Es ist ein sehr versatiler Job. Man guckt in sehr viele unterschiedliche Branchen rein. Und da muss man schon das Interesse haben, die Neugierde unbedingt das lernen zu wollen, was denn da alles es für Märkte gibt, was es für gute Märkte gibt. Und man muss auch in einem gewissen Maße extrovertiert sein, weil man sich ein Netzwerk aufbauen muss. Ne? Also ich denke mal, das Netzwerk ist, sagen wir mal, der größte Wert einer Person im Venture Capital Bereich, sei es für deine Fähigkeit, gute Firmen zu identifizieren. Das ist ein sehr hoher Wettbewerb. Alle wollen die guten Deals machen. Also wer kommt am nächsten schnellsten dran? Wer kann die Gründer überzeugen, dass sie dein Geld nehmen? Als auch langfristige Beziehungen aufzubauen. Das sind, glaube ich, so wichtige Fähigkeiten, die du brauchst. Dann gibt es natürlich die Analytiker, die sehr gut die Zahlen verstehen. Das ist vielleicht in meinem Bereich, ich investiere so ein bisschen später, sehr wichtig. Während in der Frühphase, wenn du früh investierst, brauchst du vielleicht eher die Leute, die an Produktvisionen denken und noch mehr aufs Team achten und sagen, ja, sind die in der Lage, diese große Vision zu erfüllen? Ne? Das sind so ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeiten, würde ich sagen.
Ja. Du hast ja selber schon angesprochen, dass so Networking, Connections sehr wichtig sind. Hast du da irgendwie Tipps, wie schafft man das irgendwie zu networken, Leute kennenzulernen, Kontakte zu halten?
Ich glaube, das Wichtigste ist, es ist die Neugierde. Ne? Also meine Kinder lachen manchmal über mich, wenn wir dann irgendwo hinfahren, auch im Urlaub, und dann fahre ich mit dem Taxifahrer oder ich unterhalte mich mit dem Bootsverleiher und ich unterhalte mich mit denen, wie denn alles läuft und wie das Leben so ist und wie läuft denn das Geschäft und wie funktioniert das und dies, weil das interessiert mich. Ich will einfach eigentlich alles verstehen. Und ich glaube, das ist eben da auch wichtig, wenn man networkt, und ich glaube, das kennst du ja auch mit du lernst Personen kennen und dann gibt es Leute, die sind Sender, die reden immer nur und hören überhaupt nicht zu, und dann kommst du aus dem Gespräch raus und denkst so, also der hat mich nicht eine Frage gestellt. Ich bin eine Person, die sehr viel nachfragt, weil ich es einfach interessant finde. Und dadurch fühlen sich Menschen sehr wohl und erzählen mehr. Und wenn sie mehr erzählen, kannst du mehr lernen. Und dadurch baust du irgendwie so eine Beziehung auf zu den Leuten. Und dann ist natürlich das Wichtigste, ist dann Vertrauen. Und Vertrauen kann man darin auch immer wieder aufbauen, indem man auch seine eigene Fehlbarkeit vielleicht zeigt. Das mache ich sehr viel. Also ich sage eben nicht nur, dass ich der geilste Hengst bin, sondern dass ich auch viele Fehler gemacht habe. Dadurch merken die Leute, okay, das ist nicht nur ein Bullshitter und macht einen auf toll, sondern der ist ehrlich, den kann ich vertrauen, den kann ich mehr erzählen. Und dadurch lerne ich schon wieder mehr. Und das ist die Art und Weise, wie ich Beziehungen aufbaue. Ne? Das ist meine, und ich denke mal, das ist generell immer eine gute Möglichkeit, intensivere Beziehungen aufzubauen, weil du brauchst sehr gute, belastbare Beziehungen später.
Ja, da sind ja echt ein paar sehr gute Tipps. Vielen Dank. Wie sieht denn jetzt allgemein dein Alltag aus? Was machst du so? Was für Aufgaben hast du?
Also erstmal gehe ich von 9 bis 11 auf den Golfplatz, dann schlafe ich ein bisschen allein. Der Alltag sieht so aus, dass ich würde sagen, 50% der Zeit bin ich im Büro, 50% der Zeit bin ich unterwegs. Sei es auf Events, sei es Gründertreffen, sei es in Aufsichtsratssitzungen von Firmen, wo ich investiert habe, sei es meine Teams treffen. Wir sind ja in Amsterdam, in Stockholm und in Hamburg. Und dann geht es hauptsächlich darum, die guten Firmen zu finden. Da machst du relativ viel Research, also im Internet, so eine Art Outside-In-Analyse, hast Datenbanken, wo du versuchst rauszufinden, welche Firmen wachsen, wie schnell, wer hat davor investiert, in welchem Markt sind die drin. Und wenn du dann die Firmen identifiziert hast, dann fängst du an, die Firmen oder die Gründer zu kontaktieren. Und dann versuchst du irgendwo einen Weg zu finden, eine warme Intro zu bekommen, weil Cold funktioniert das nicht so gut. Dann baust du die Beziehung zu den Gründern auf, dann bekommst du von denen sehr viel Informationen. Also als VC also musst du wirklich wir Hunderte, weil wir so spät investieren, im Early-Stage-Bereich, wenn die früher investieren, tausende Pitch-Decks oder Business-Pläne durchackern, schnell erkennen, ist das gut, ist das nicht gut, auf Signale achten, warum man meint, das ist gut. Und dann später investiert man halt sehr viel. Das ist dann auch viel Juristerei, also Verträge verstehen, wie man die aufbauen muss. Und danach hat man Investments gemacht. Dann ist die Portfolio-Management-Arbeit. Das heißt, du musst die Firmen, die du investiert hast, mitmanagen. Bist natürlich nicht operativ voll drin, aber du bist im Aufsichtsrat. Das heißt, du hängst so ein bisschen drüber. Und dann redest du, denke ich mal, einmal alle zwei Wochen mit den Gründern und fragst sie, wie es läuft und welche Challenges die haben und ob man sie irgendwie unterstützen kann im Skalieren der Unternehmen.
Ja, vielen Dank für den Einblick.
Ja.
Wie identifizierst du denn gute Firmen, in die du gerne investieren würdest?
Also zunächst einmal geht es um Team, Team, Team. Also die Märkte, in die wir reingehen, sind oft neue Märkte. Die disruptieren existierende Märkte. Das heißt, da gibt es keinen ganz klaren Plan, wie man das Unternehmen aufbauen soll. Und die Märkte sind so dynamisch, jetzt mit KI wird das noch schlimmer, dass Teams, die ein gewisses Produkt gebaut haben, möglicherweise in zwei Jahren einen Pivot hinlegen müssen, weil man das so nicht mehr verkaufen kann. Vielleicht, weil es Google umsonst anbietet. Ich weiß es nicht. Aber es gibt immer bestimmte Gründe oder Marktumstände, wo man schnell agieren muss. Und wir müssen die Teams identifizieren, die zunächst einmal ein sehr gutes Produkt entwickeln, die wissen, was der Kunde will, was der für ein Problem hat und dieses Problem lösen können. Teams, die dann die Firmen skalieren können, von 5 auf 50, auf 100, auf 200, auf 500 Mitarbeiter, das möglichst kapitaleffizient zu machen. Und dann eben auch in der Lage zu sein, wenn man Gegenwind bekommt, auf den Markt zu reagieren, zu sehen, was passiert hier eigentlich, muss ich mich adaptieren, wann muss ich die Firma verkaufen, wann muss ich bestimmte andere Leute einstellen, damit die Firma professioneller wird und so weiter. Und das ist eigentlich das Hauptthema, worauf wir achten. Danach geht es darum, ist der Markt groß genug? Also es bringt nichts, in eine Firma zu investieren, die dann maximal irgendwann mal 20 Millionen Umsatz macht. Das wird nicht funktionieren, also bei den Summen, die wir investieren. Und dann muss es natürlich ein Produkt geben, das einen ganz klaren Kundennutzen hat, wo der einen Return on Invest hat. Ansonsten wird das nicht verkauft bekommen.
Ja, was sind denn so Unternehmen, in die ihr schon investiert habt, wo sich das ausgezahlt hat, wo das gut war?
Ja, von deinem Publikum her, da weiß ich nicht, inwiefern die kennen, weil wir natürlich nicht so, also jetzt im B2C-Bereich sind sehr viele bekanntere Marken. Ne? Ich habe in eine Firma Adjust investiert, die hat letztendlich eine Technologie entwickelt, die fast in allen Apps sind. Also ich denke mal, die Adjust-Technologie ist wahrscheinlich auf 30, 40, 50 Apps, die du benutzt, da integriert, um analysieren zu können, wie viel die App benutzt wird, wo du die App runtergeladen hast, inwiefern du da Geld ausgibst oder nicht. Das ist jetzt eine Firma, in die wir investiert haben. Eine andere ist Packlink, die hilft dir letztendlich, den besten Preis zu finden, um Pakete zu versenden. Das sind so unterschiedliche Sachen, die wir investiert haben.
Kannst du noch mal erklären, was dann in der Phase danach kommt? Also ihr habt jetzt ja gerade die Firmen identifiziert, in die ihr investieren wollt. Was passiert dann?
Wir nehmen den Kontakt auf mit den Gründern, ne, wie gesagt, und dann treffen wir uns mit den Gründern, dann pitchen sie ihr Projekt, also stellen das vor, dann haben wir schon ein bisschen besseres Gefühl dafür, was das für Persönlichkeiten sind, wie die auch miteinander interagieren. Ich mache da einen kleinen Test, das mache ich auch mit Leuten, bevor ich die einstelle, ich gehe mit denen essen und schaue, wie die mit der Bedienung umgehen, weil das für mich oft ein Zeichen dafür ist, was sie für eine Kultur haben. Also sind die aufmerksam, bedanken sie sich, sind sie höflich oder gehen sie vielleicht ein bisschen arrogant mit den Personen um? Das ist so ein kleines Ding, was ich immer zwischendurch mache. Also es ist halt wichtig, die Personen nicht nur im Business-Kontext kennenzulernen, sondern auch ein bisschen außerhalb davon. Abends natürlich Wine and Dining ist auch immer ganz gut. Und dann gehen wir in die Verhandlung mit denen. Also wir machen dann sehr viele detaillierte Analysen, ob die Firma wirklich so gut ist, weil bei uns in der Phase machen die ja schon 5 bis 10 Millionen Umsatz. Da gibt es eine Menge Informationen, die wir analysieren können. Ne? Kundenakquisekosten, wie hoch ist der Customer Lifetime Value etc. Wie effizient sind sie im Skalieren des Unternehmens? Weil wenn wir denen Geld geben, müssen die nächste, sagen wir mal, Skalierungsstufe starten. Und dann ist die Frage, wie viel Potenzial gibt es da oder kommen die relativ schnell an eine Decke? Und dann verhandeln wir mit denen und versuchen, eine gute Bewertung zu finden, die für beide Seiten attraktiv ist. Und wenn wir das gefunden haben, dann wird ein Termsheet unterzeichnet, also eine Art Absichtserklärung, wo die wichtigsten Themen abgehandelt werden, wie Bewertungen, ob es irgendwelche Vorzugsrechte für uns gibt und welche, was unsere Mitspracherechte sind, weil wir sind ja immer Minderheitsaktionär. Das bedeutet, eigentlich können wir nicht sagen, was die zu tun haben. Sollen wir auch gar nicht, weil die Gründer sollen ja die Firma führen. Aber trotzdem wollen wir uns immer ein bisschen absichern und bei bestimmten Sachen sagen können, ja, also wenn die ein Budget aufsetzen fürs nächste Jahr, dass sie nicht vielleicht das ganze Geld verbrennen, das sie von uns gerade eingesammelt haben. Das wird dann grob verhandelt. Danach gehen wir in eine Due Diligence. Das heißt, es ist eine Art Detailanalyse, ist oft eine Finanzanalyse, eine technische Analyse, eine kommerzielle Analyse, eine Legal-Analyse. Das ist also sehr ausgiebig, um zu gucken, ob es da irgendwas gibt, was wir vielleicht übersehen haben, irgendwelche Risiken. Und danach investieren wir, dann werden Verträge verhandelt. Das dauert auch nochmal so um die 2-3 Wochen, wo all das, was festgelegt wurde in dem Termsheet und dann noch sehr viel detaillierter, eingebaut wird. Dann sind wir normalerweise, halten wir die Beteiligung um 4 bis 6 bis 8, manchmal bis zu 10 Jahre. Und begleiten da die Gründer als Teil des Aufsichtsrats oder Beirats, je nachdem, welche Gesellschaftsform das ist. Wie gesagt, sprechen vielleicht alle 2 Wochen mit denen, manchmal ein bisschen weniger, wenn die Firmen größer geworden sind. Und gucken uns an, wie die Firma skaliert und wie die Firma wächst. Und jede Firma hat Höhen und Tiefen. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Da versuchen wir letztendlich als Außenstehender, der schon sehr viele Firmen skaliert hat und viele Fehler gesehen haben, die gemacht wurden von uns oder von den Gründern, Signale zu erkennen, zu sagen, ha, jetzt läufst du in die falsche Richtung, das wird jetzt ineffizient, der Markt funktioniert nicht oder dieses Segment an Kunden funktioniert nicht etc. Wir analysieren die Daten und dann reden wir mit den Gründern, um zu gucken, ob man die Strategie vielleicht ändern muss. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit, hoffentlich, wenn die Firma nicht abgeschrieben wird, weil sie pleite ist, das passiert natürlich auch oft, dazu sollte man vielleicht wissen, um die 60% aller Venture Capital Investitionen bringt das Geld nur zurück oder weniger, was man eingesetzt hat. Ne? Also viele Firmen gehen pleite, viele Firmen zahlen nur einmal das Geld zurück. Und dann gibt es von 10 Deals 1, 2, die zahlen halt 15, 20 Mal das Geld zurück, sodass man eine gute Gesamtrendite bekommt. So, das heißt, später geht es dann zum Exit. Man muss dann irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden des Exits. Ich weiß nicht, wenn du die Börse manchmal vielleicht schon mal beobachtet hast, die Börse geht ja auch immer hoch und runter. Also dann sollte man versuchen, die Firma zu verkaufen, wenn die Börse relativ hoch steht und die Bewertungen besonders hoch sind. Und dann muss man Käufer finden. Dafür setzt man dann Corporate Finance Firmen ein, so wie dein Vater auch eine hat, die einem helfen, die potenziellen Käufer zu identifizieren und auch bei dem Verkaufsprozess zu begleiten. Die können dann noch bestimmte Klauseln ausnutzen, damit man noch ein bisschen mehr Geld macht. Und dann, wenn der Verkauf erfolgreich ist, dann ist diese Beziehungen mit dem Startup vollendet. Und ein Grund, weswegen ich mich dieser Firma angeschlossen habe, wo ich jetzt bin, also Endite Capital, ist, dass ich gesehen habe, dass viele Gründer, in die Endite investiert hat, im ersten und zweiten Fonds, die ihre Firmen verkauft haben, sind Investoren im zweiten und dritten Fonds geworden. Und das zeugt von einem unglaublichen Vertrauen in das Team, weil also man geht, wie gesagt, durch Höhen und Tiefen. Beim Exit steht sich jeder selbst am nächsten, will viel Kohle machen. Wenn dann die Gründer bei dir investieren wollen, dann bedeutet das, du hast irgendwas richtig gemacht. Und das war eben, ich habe ja gesagt, das Leben ist zu kurz, um sich mit Arschlöchern zu umgeben. Da sieht man eben langfristige Beziehungen, Vertrauen und Wertschätzung ist wahnsinnig wichtig. Und das haben die gut geschafft.
Ja, super spannend. Ist auf jeden Fall ja ein sehr komplexer Prozess, der viele verschiedene Phasen da hat. Mhm. Wie sieht das denn so aus? Wie viele Firmen in wie viele Firmen wollt ihr investieren und in wie viele Firmen investiert ihr da noch wirklich?
Wir sind eher ein Boutique-Investor, würde man das so nennen. Wir investieren vielleicht in 20, 22 Firmen pro Fonds. Während ein Early-Stage-Investor, also der wirklich sehr früh reingeht, wenn die Leute vielleicht nur eine Idee haben, oft ein Portfolio pro Fonds von 40 bis 50 Investments haben. Also das ist sehr viel diverser, was die bei sich drin haben. Und meistens enden wir dann auch bei den 20, 22 Firmen, in die wir investieren wollten.
Wie du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Venture Capital. Mhm. Magst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Wie sehen da die verschiedenen Arten von Fonds aus?
Ja, also es gibt so First Ticket oder Pre-Seed Funds. Das heißt, die gehen dann in eine Phase rein, wo wirklich da sind Gründer mit einer Idee und vielleicht ein Pitch Deck, also auf Papier geschriebenen Businessplan. Das war's. Und die geben den ersten Check, neben Family and Friends vielleicht auch. Danach kommen dann die Seed Funds rein, die dann vielleicht denen helfen, wenn die so ein Minimum Viable Product haben oder vielleicht das erste Produkt, das schon mal verkauft wurde, die ersten Umsätze machen, denen ein bisschen Geld zu geben, um so das erste Skalieren ein paar mehr Leute einzustellen, vielleicht auf Umsätze zu kommen von 500.000, 1 Million pro Jahr oder so. Und danach kommen die Series A Investoren. Das ist letztendlich, hat das was mit den Aktienklassen zu tun. Also Series A ist dann die erste richtige Finanzierungsrunde. Die gehen dann rein bei vielleicht 500.000 Umsatz, 1 Million und skalieren das dann hoch auf 5 bis 10 Millionen. Dann kommen wir als Series B Investor und dann gibt es danach also Series C, D, E Investoren, also Investoren, die so spät reingehen, die gehen dann kurz vom Verkauf rein oder vielleicht kurz vom Börsengang rein. Ne? Aber das sind so die unterschiedlichen Phasen, in denen man reingehen kann. Jede einzelne Phase hat seine Pros und Cons, würde ich sagen.
Ja, warum hast du dich dann genau für jetzt Series B entschieden?
Ja, ich habe in Spanien einen eigenen Fondsmanager aufgebaut, Active Venture Partners, und das war ein Series A Investor und ein bisschen früher. Und das habe ich erlernt, fand das auch interessant, aber wie ich gesagt habe, ich lerne immer sehr gerne und ich wollte einfach mal eine neue Phase kennenlernen und ich bin auch ein sehr zahlengetriebener Typ und wenn du früh investierst, dann hast du ja nicht viele Zahlen, sondern hast eher die Idee und die Vision. Wenn du in der Growth-Phase oder Series B investierst, dann hast du sehr viele Daten. Ne? Also aus, weiß nicht, wie vielen Jahren, wie das Produkt verkauft wurde, die ganzen Kundengruppen, die einzelnen Märkte, also internationalen Märkte, sie haben skaliert, inwiefern haben sie Effizienz skaliert. Da sind so viele Daten, die man analysieren kann, die man so ein bisschen dann auch wie ein Buch lesen kann. Das ist, finde ich, immer bringt gleich viel Spaß. Und dadurch ist das ein Thema gewesen, was eigentlich mir dann auch liegt.
Ja, also am Anfang ist eher so diese Vision da und dann am Ende eher auch ein paar Belege, ein paar Zahlen, die man analysieren kann.
Genau.
Ja, ja, super spannend. Ja, du hast ja auch erzählt, dass du so ein recht großes Netzwerk da hast und so. Was sind denn da so die verschiedenen Werdegänge von den Leuten? Wer kommt denn so in so einen Venture-Capital-Bereich rein?
Die meisten haben studiert, oder fast alle, die bei mir arbeiten, haben studiert, obwohl das für mich jetzt nicht unbedingt das Kriterium wäre, aber es ist so. Die meisten haben schon einen Master auch hinter sich. Und vom Studium her meistens ein Wirtschaftsstudium, dann haben die relativ viele Praktika schon absolviert. Also erstaunlich, wie viel, also habe ich nie gemacht. Okay, ich habe dann auch gegründet, aber ich finde das Wahnsinn. Haben zum Teil ein Auslandsjahr gehabt im Studium. Die Praktika sind möglicherweise auch in dem Bereich, der für mich relevant ist. Also entweder in einem Startup, in Technologiefirma oder vielleicht im Private Banking, bei einer Corporate Finance Firma, so wie bei Daniel. Und die zeigen können, dass sie eine gewisse analytische Fähigkeit haben. Ne? Ich denke mal, das ist so vom Hintergrund von den Leuten, die bei mir ankommen.
Ja. Hast du dann da irgendwie Sachen, auf die du besonders irgendwie achtest? Was sind Qualitäten, die man da gut haben sollte?
Also ich glaube, du musst diese Verbindung aus analytischen, aber auch ganzheitlichen Denken, das musst du irgendwie raushaben. Ne? Also du musst das einmal als Fähigkeit haben. Das andere ist, du solltest sowohl auch irgendwie kreativ sein, also die Potenziale eines Unternehmens und die Vision eines Unternehmens verstehen, aber gleichzeitig auch wirklich die Details verstehen, ob die operativen Prozesse gut optimiert sind oder nicht. Ja, ich würde das sind so zwei Hauptpersönlichkeitsmerkmale. Und du solltest auch eben gewissermaßen extrovertiert sein, dass du Menschen kennenlernen willst. Du musst halt neugierig sein. Obwohl wir natürlich auch bei uns Leute haben, die sind vielleicht eher introvertiert und das sind eher die Zahlendreher. Also das meine ich gar nicht despektierlich, aber die das einfach mehr Spaß haben, Zahlen zu analysieren. Die haben wir natürlich zum Teil auch. Also weil du brauchst eigentlich beides, ne? Und manche sind immer guter da drin und die anderen sind in einer anderen Sache gut. Aber und sie sollten halt sehr ambitioniert sein. Also der Markt aus meiner Sicht ist reichlich fordernd und du musst gewollt sein, die extra Meile immer zu gehen, immer wieder, weil es sehr, sehr schnell ist, der Markt.
Ja. Wenn man jetzt auf den Anfang der Karriere zurückkommt, was sind da noch Tipps, worauf man achten sollte, wenn man sich für eine Karriere entscheidet?
Ja, ich glaube, man sollte sich überlegen, was man für ein Typ ist. Ne? Will ich, ist mir Sicherheit wichtig, ne, im Job? Oder will ich in einem sehr dynamischen Umfeld sein, so wie jetzt im Venture Capital Bereich? Mag ich Technologien gerne? Mag ich lieber, weiß ich nicht was, Versicherung gerne? Bin ich ein kreativer Typ? Also ich glaube, man sollte sie erstmal in sich gehen und versuchen rauszufinden. Das ist schwer, weil das sich auch viel entwickelt mit der Zeit, ne? Ihr steht ja am Anfang. Trotzdem würde ich mir überlegen, was ich für ein Typ bin und dann auch, ob es irgendwo so eine intrinsische Motivation, ein gewisses Interesse gibt. Also ich habe eigentlich, ich meine, ich war relativ faul damals, hatte gar keine Interessen, aber ich habe mich schon damals immer für die Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie interessiert, was jetzt eigentlich wirklich sehr wichtig ist mittlerweile. Damals gab es so Club of Rome, gab es so ein paar Bücher, ich habe das alles gelesen. Und ich wollte es auch studieren an der LSI, aber mein Abi war zu schlecht. Deswegen haben sie mich nicht angenommen, deswegen habe ich das andere studiert. Aber ich glaube, wenn man einfach merkt, gewisse Themen interessieren einen, dann sollte man auch einfach in den Bereich reingehen. Weil ich glaube, egal wer in einem Bereich arbeitet, den er mag, der einem liegt, wird man immer sehr erfolgreich sein. Und ich habe auch ein Lebensmotto, und das sage ich auch allen Leuten, das Leben ist zu kurz, um sich mit Arschlöchern zu umgeben. Also die Leute, mit denen du arbeitest, mit denen verbringst du mehr Zeit als mit deiner Familie normalerweise. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, was man für ein Typ ist und in welchem Umfeld man arbeiten will. Weil ich muss jetzt sagen, mein Job ist sowieso der geilste, weil man nur mit Leuten zu tun hat, ja, die Sachen neu machen wollen, die immer voranschreiten wollen und irgendwie neu denken und den Status quo nie akzeptieren. Aber vielleicht finden andere Leute das auch im Konzern gut. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe auch nie da gearbeitet. Deswegen kann ich es eigentlich auch nicht beurteilen.
Ja. Würdest du denn sagen, dass Neugier eine Qualität ist, die man lernen kann? Also du hast ja schon sehr viel darüber geredet, dass Neugier sehr wichtig ist, Sachen neu zu, erfinden, aber zu sehen, Veränderungen anzutreiben und so. Kann man das erlernen oder ist das so ein bisschen, ja, damit ist man geboren oder halt nicht?
Nee, ich glaube, das kann man lernen. Also das hängt, glaube ich, auch vom Umfeld ab. Also manchmal glaube ich, dass das Umfeld mich dazu gemacht hat, wie ich jetzt bin. Also weil ich eigentlich nicht, ich meine mich nicht zu erinnern, dass ich so engagiert war und so kompetitiv damals war, dass ich so neugierig war. Aber ich bin in so einem Umfeld und ich glaube, das hat mich zu so einer Person gemacht, witzigerweise, dass ich wirklich sehr kompetitiv geworden bin, wahnsinnig neugierig, dass mich Wissen interessiert, dass ich lernen will. Also dieses exponentielle Lernen in meinem Bereich, der bringt mir so viel Spaß. Ich meine nicht, dass ich das damals hatte, ob das jetzt der falsche Content in der Schule war oder im Studium. Beim Studium war ich auch nicht so engagiert, würde ich sagen. Deswegen glaube ich schon, dass der Job einen später auch dazu so machen kann und auch die Neugierde noch mehr erwecken kann. Und es ist bei mir sogar so, dass ich, dann denkt man, okay, dann ist man irgendwie voll entwickelt und dann kann man sich nicht mehr ändern. Sogar später noch, vor 5 Jahren, als ich dann aus meiner Firma aus Barcelona rausgegangen bin, habe ich einen neuen Job gesucht oder wollte mich in einer anderen Firma anschließen und dachte, Gott, Christopher, mein Partner hat ja immer so verkauft und ich kann gar nicht verkaufen und ich kann mich nicht verkaufen und ich bin nicht der Typ dafür. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, aber ich muss es jetzt machen. Und es ging. Also man kann sogar auch noch ganz spät dann noch irgendwelche bestimmte Fähigkeiten, glaube ich, entwickeln oder entdecken, die man sowieso drin hatte. Aber dementsprechend, du bist jetzt beim ganz anderen Punkt, du bist ja noch am Anfang. Ich glaube, es ist wichtig, zuversichtlich zu sein, ruhig zu bleiben und in sich zu horchen, um dann zu wissen, zu merken, was bin ich für eine Person und wo habe ich vielleicht meine Stärken. Und wenn man denkt, oh, das habe ich vielleicht nicht, zu sagen, das kann sich noch entwickeln, das kommt vielleicht noch.
Ja. Wie würdest du das denn sagen? Also sind diese emotionalen Fähigkeiten dann in dem Sinne da wichtiger als jetzt rein, ja, eher die knallharten Mathe, Statistik, Sachen, die man im Studium lernt?
Also ich glaube, ich denke manchmal, dass das Studium sowohl daran hilft, Leute kennenzulernen, andere Kulturen, ein Netzwerk aufzubauen, als auch die Art und Weise, wie man denkt, selbstständig zu lernen, selbstständig zu forschen, selbstständige Interessen aufzubauen, akademisch zu denken, ganzheitlich zu denken. Ich glaube, dafür ist das Studium sehr gut. Inwiefern man das so direkt anwenden kann, das weiß ich nicht. Ich glaube, das lernt man eher dann später im Job. Also, ja.
Ja. Wenn du jetzt so zurückgucken würdest, du hast jetzt ja schon eine sehr, sehr spannende Karriere hinter dir. Gibt es da irgendwie Sachen, die du bereust, die du gerne anders gemacht hättest? Oder bist du da im Reinen mit dir selber und guckst da sehr positiv drauf zurück?
Nein, ich bin total im Reinen mit mir selber und also ich bereue gar nichts. Ich denke nur, ich hätte sehr viel erfolgreicher sein können, wenn ich früher schon mit Leuten mich ausgetauscht hätte, die viel mehr Ahnung von dem Kram haben, in den ich investieren will. Ja, also das ist sowohl sich einen Mentor zu suchen, der einfach seit 30 Jahren Venture Capital macht, macht irgendwie Sinn eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich nicht auf die Idee kam. Ich habe es auf jeden Fall und ich bin auch gar nicht so überheblich, dass ich sagen würde, ich habe die Weisheit gepackt, ich kann das selber. Ich habe es einfach nicht gemacht. So, und der erste Fonds, die Ausbildung kostet 20 Millionen Mark, mein erster Fonds war 20 Millionen Euro. Das war meine Ausbildung. Ich habe all die Fehler gemacht, die jeder VC eigentlich nur machen kann. Das ist ein Rule, das hätte ich auch nachlesen können wahrscheinlich. Das heißt, ich würde mir, wenn ich irgendwo reingehen würde, Leute suchen, die das einfach schon lange machen und von denen lernen. Oder möglichst auch nicht nur eine, sondern auch zwei oder drei Personen. Weil eine Person kann natürlich irgendwie eine gewisse Persönlichkeit sein, die ist mal glashalb leer. Dann unterhalte ich lieber nochmal mit der zweiten und gucke nochmal und verifiziere nochmal, ob die Meinung die richtige ist. Also ich glaube, ich hätte sehr viel erfolgreicher sein können und auch besser sein können, wenn ich mich viel mehr mit Leuten ausgetauscht hätte, die einfach das alles schon mal gemacht haben. Und dann auch später, als ich investiert habe, habe ich zum Teil in Sachen investiert. Hier, Erik, du kennst ja auch Erik. Der hat mir dann auch nach 3 Wochen gesagt, warum sind da jetzt investiert? Warum rufst du nicht einmal an? Das kann doch nicht funktionieren. Ich dachte, oh, okay. Hatte er dann leider auch recht.
Ja. Ja. Wie schafft man das denn so, als jetzt Studentin vielleicht daran zu kommen, an so Mentoren?
Zum Teil klappt sogar ein Cold Outreach. Also auf LinkedIn einfach, wenn man jetzt sagt, ich suche irgendwas jetzt Venture Capital spezifisch und dann guckt man sich letztendlich die einzelnen Profile an, dann guckt man, ob man über jemand anders verbunden ist mit dieser Person und dann fragt man letztendlich diese Person. Es gibt ja, also wenn in der Uni stellen sich ja manchmal Leute vor oder ihre Jobs vor, irgendwelche Dozenten, dann kannst du letztendlich auch die fragen, ob die diejenigen sind. Wichtig ist eigentlich, oder auf Events oder auf irgendwelchen Messen kann man das auch machen, wichtig ist, das fand ich immer bei Gründern immer wahnsinnig gut, die haben mir gesagt, ja, also würdest du investieren? Ich so, nee, ich investiere nicht aus den Gründen. Ja, kennst du jemanden? Also die haben nicht dann gesagt, ja, okay, schade, sondern ja, kennst du sonst jemanden? Ich so, kann ich mal drüber nachdenken. Also das heißt, wenn ihr jetzt einen Mentoren suchen würdet und die Person dann vielleicht nicht die relevante ist oder sagt, sorry, ich habe keine Zeit, einfach fragen, ja, okay, kennst du sonst noch jemanden? Könntest du mir jemanden vorstellen? Ich würde sagen, zu 50% würden die sagen, ja, ich stelle mir noch jemanden vor. Also einfach mutig sein, einfach fragen.
Ja, ja, es sind ja echt sehr, sehr schöne Tipps, die du hier gibst. Ich glaube, das kann einem viel weiterhelfen. Wir kommen auch langsam, glaube ich, so dem Ende zu.
Yeah.
Was sind denn so abschließend so 3 Sachen, die du sagen würdest, die würdest du gerne jungen Leuten sagen, die vielleicht in Venture-Capital-Bereich reingehen wollen?
Aus meiner Sicht, ich habe auch nicht so viele unterschiedliche Jobs gemacht, ich war noch Speditionskaufmann, ne? Aber ich meine, es ist der geilste Job der Welt, weil er exponentielles Lernen bietet und wenn man gerne lernt und neugierig ist, dann ist es einfach genial. Dann ist man in einer Branche, wo man ja mit vielen Menschen zu tun hat, die motiviert sind, die voller Energie sind, die einfach immer alles neu machen wollen. Das hatte ich ja vorhin erwähnt. Das ist einfach ein super schönes Umfeld, weil es so energiegeladen ist und so inspirierend ist. Und ich finde es immer beeindruckend. Es läuft ja nicht immer alles gut, sondern auch schlecht, wie gute Gründer sich da so durchwursteln und irgendwie weiter ackern. Also das sind schon mal zwei Punkte, die einem mir wahnsinnig gefallen. Und dann ist es auch der oft internationale Aspekt, weil viele Unternehmen dann irgendwann mal internationalisieren. Und man guckt halt in sehr viele unterschiedliche Branchen rein und du kriegst irgendwann ein Verständnis von den Branchen und Businessmodellen und ich glaube, dadurch reifst du einfach als Person, weil du sehr viele Einblicke hast. Wenn du in Konzern gehst, dann hast du ja oft damit zu tun, was diese Firma dann macht. Dann kannst du natürlich in unterschiedlichen Bereichen arbeiten und vielleicht irgendwo aufsteigen, aber es wird ja trotzdem immer das Businessmodell dieses Konzerns sein. Und hier ist es also so, dass man pro Fonds in 20, 30 Firmen investiert und jedes Mal sind das andere Businessmodelle und da wieder dieses exponentielle Lernen ist fantastisch.
Ja, also generell würdest du einfach sagen, dass das Lernen, was du da hast, das ist das, was deinen Alltag so spannend macht. Und
Lernen und dann eben in einem Markt zu sein, der wächst, der auch wahrscheinlich nachhaltig sein wird. Ne? Also das ist halt Technologie und ich glaube, durch KI wissen wir letztendlich jetzt spätestens alle, es wird sich sehr viel um Technologie drehen. Und dann ist es besser, dass man in dem Markt drin ist, der andere Märkte disruptiert und andere Märkte automatisiert, als irgendwo einen Job anzunehmen in einer Firma, die disruptiert wird und vielleicht dann auch nicht so eine lange Lebenszeit möglicherweise hat. Ne? Da steht man auf der richtigen Seite.
Ja. Ja, das sind doch ein paar schöne Abschlussworte, die du da hast. Ich glaube, ich konnte auf jeden Fall sehr viel von dir lernen. Also ich kann mir viel besser vorstellen, was Venture Capital jetzt eigentlich ist, was man da macht, wie der Alltag aussieht, was man da für Qualitäten haben sollte, was man lernt. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich. Mhm. Ich glaube, den viele Leute noch gar nicht so gut kannten vielleicht und da jetzt ein bisschen mehr Einblicke bekommen haben. Vielen Dank.
Gerne.
Ein weiteres Gespräch hier bei Clara Meets. Ich hoffe, du konntest genauso viel für deinen eigenen Weg mitnehmen wie ich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft mir enorm dabei, noch mehr spannende Gäste für euch ans Mikrofon zu holen. Hast du Fragen zu einer Folge oder einen Gastvorschlag? Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Eure Clara.